Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabe Info vom Dienstag, den 22. Januar. Heute geht's bei uns um Folgendes.
Uns nimmt es einfach Wunder, woher dann dieses Gold tatsächlich kommt. Weil der Verdacht da ist, dass wir über Drittländer Gold importieren aus Regionen, die eben problematisch sind.
Woher stammt das Schweizer Gold? Mehr Transparenz in der Blackbox-Goldhandel ist in Griffnähe. Und wird Bern zum Vorzeigekanton punkto Energiewende? Cornelia Hassig-Vinzenz von der SP und Adrian Haas von der FDP diskutieren bei uns über das neue Energiegesetz, welches am 10. Februar zur Abstimmung kommt. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Katrin Hiss.
Rabe Info.
Wir kommen zuerst zu den aktuellen Meldungen des Tages, heute recherchiert von Eva Rapp.
Der Berner Gemeinderat wünscht sich einen besseren Schutz von Menschen, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung geflüchtet sind. Er will sich beim Bund dafür einsetzen, dass sexuelle Orientierung und Geschlechteridentität im Asylgesetz explizit als Fluchtgründe anerkannt werden. Dies hat der Gemeinderat gestern in einer Antwort auf eine Interpellation geschrieben. Im Gegensatz zum Bundesrat hält die Berner Stadtregierung die bestehenden gesetzlichen Grundlagen nicht für ausreichend für den Schutz von LGBTIQ-Geflüchteten. Heute beginnt das World Economic Forum WEF in Davos. Mehr als 3000 TeilnehmerInnen reisen deswegen in die Bündner Berge. Das Thema in diesem Jahr lautet Globalisierung 4.0 auf der Suche nach einer globalen Architektur im Zeitalter der vierten industriellen Revolution. Seit gestern weilt der rechtsextreme brasilianische Präsident Jair Bolsonaro anlässlich des WEFs in der Schweiz. Als Reaktion darauf wird die Mobischuhstrasse in Bern mit Regenbogenfahnen geschmückt, wie die Organisation Pink Cross schreibt. An der Mobischuhstrasse befinden sich sowohl die brasilianische Botschaft als auch die Geschäftsstelle von Pink Cross, dem Dachverband der Schweizer Schwulenorganisationen. Pink Cross ist empört darüber, dass Bundespräsident Ueli Maurer offiziell den Politiker trifft, der sich immer wieder homo- und transphob äußert. Pink Cross fordert Ueli Maurer deshalb auf, das Treffen mit Jair Bolsonaro abzusagen. Auch die Gesellschaft für bedrohte Völker fordert den Bundesrat auf, die rassistischen und menschenrechtsverletzenden Handlungen und Äußerungen von Bolsonaro klar zu verurteilen. In den Gesprächen zum freien Handelsabkommen mit Brasilien müsse der Bundesrat den Schutz von Umwelt- und Menschenrechten gleich hoch gewichten wie Wirtschaftsinteressen. Unter Bolsonaro würden die Rechte der indigenen Völker mit Füßen getreten und die Abholzung des Regenwalds vorangetrieben, wie die Gesellschaft für bedrohte Völker schreibt. Präsident Mnangagwa aus Simbabwe hat seine Reise nach Europa abgebrochen und lässt sich am WEF von seinem Außenminister vertreten. Dies berichtet BBC Africa. Der Staat im Süden Afrikas wird zurzeit von Gewalt erschüttert. Die Regierung schlug Proteste gegen eine massive Erhöhung der Benzinsteuer brutal nieder. Es kam zu Toten und Verletzten, Hunderte wurden verhaftet. Das Regime von Präsident Mnangagwa versuche, seine Macht- und Geschäftsinteressen mit militärischen Mitteln durchzusetzen, wie die Organisation Afrika-Komitee heute in einer Medienmitteilung schreibt. Internationale Firmen wie Glencore seien mit der regierenden Elite verbandelt und würden von der Krise profitieren. Das Afrika-Komitee fordert die Regierung Simbabwes anlässlich des WEFs auf, die Gewalt gegen die Zivilbevölkerung zu beenden und zu einem verfassungsmäßigen Zustand zurückzukehren. Die ungarische Regierung habe in den letzten 8 Jahren rund 216 Millionen Euro ausgegeben für Propaganda und Hetze. Von dem Geld hätten vor allem regierungstreue Medien und Werbeunternehmen profitiert, wie Human Rights Watch schreibt. Die Ausgaben für Propaganda stiegen jährlich an. Allein für die Kampagne gegen den in den USA lebenden Milliardär und Philanthropen George Soros seien über 10 Millionen Euro Steuergelder eingesetzt worden. Und damit noch zum Wetter. Morgen Mittwoch sinkt die Temperatur unter den Gefrierpunkt. Es ist bewölkt, zeitweise ist mit Schnee zu rechnen. Auch am Donnerstag und Freitag bleibt es bewölkt und kalt, am Freitag dürfte es wieder etwas schneien. Grau und kalt bleibt es voraussichtlich auch am Wochenende.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Die Schweiz ist weltweit einer der wichtigsten Standorte zur Verarbeitung von Gold. Woher dieses Gold kommt, gehört allerdings bis heute zu den bestgehüteten Geheimnissen. Die Gesellschaft für bedrohte Völker, GfBV, versucht seit langem, mehr Transparenz in die oft risikobehafteten Goldimporte zu bringen. Jetzt hat sie einen wichtigen Durchbruch erzielt. Die GfBV soll Akteneinsicht erhalten in die Importstatistiken der vier größten Schweizer Goldraffinerien. Wilmar Rall hat die Details.
Laut Außenhandelsstatistik importiert die Schweiz jährlich bis zu 3000 Tonnen Rohgold im Wert von bis zu 110 Milliarden Franken. Das Goldgeschäft allerdings ist so bedeutend wie risikoreich. Immer wieder kursieren Berichte über illegale Minen, Menschenhandel, Kinder- und Zwangsarbeit, über Umweltverschmutzung, Territorialkonflikte, Landraub und Menschenrechtsverletzungen bis zu Steuerhinterziehung und Geldwäsche. Deshalb fordert die Gesellschaft für bedrohte Völker, GfBV, seit Jahren mehr Transparenz im Schweizer Goldhandel und hat jetzt, nach langem Ringen, einen wichtigen Durchbruch erzielt. Die Schweizerische Zollverwaltung stützt ihre Forderung, wonach die vier grössten Schweizer Goldraffinerien offenlegen müssen, woher sie ihr Gold beziehen. Julia Büsser von der Gesellschaft für bedrohte Völker:
Allererstens sehr erfreulich, dass wirklich nach diesem langen Kampf wieder auf offene Ohren gestoßen sind bei den Behörden. Schließlich nach wiederholter Studie unserer Anfrage ist sie zum Schluss gekommen, dass eben die Firmen argumentieren, dass dieser Wettbewerbsnachteil kein Thema ist, weil die Schweiz einfach eine zu große Rolle spielt im internationalen Goldhandel. Mindestens so wichtig ist aber aus Sicht der Zollverwaltung das öffentliche Interesse, dass die Öffentlichkeit auch Einsicht hat in diese Goldstatistiken.
Die GfBV stützt ihre Forderung nach mehr Transparenz unter anderem auf Fallstudien vom Goldabbau im Kongo, im Sudan oder im südamerikanischen Peru.
Wir haben herausgefunden, dass Gold aus der Region Madre de Dios in Peru, die sehr, sehr stark unter dem illegalen und informellen Goldabbau leidet, in die Schweiz zu Metallor geliefert wurde. Und zwar Metallor als Hauptabnehmerin einer peruanischen Firma, die eben von dort Gold bezieht. Und das Gold dieser peruanischen Firma, Minerales del Sur, beschlagnahmt wurde im Umfang von etwa 100 Kilogramm von peruanischen Behörden. Also diese Aktion, die hat auch die Erkenntnisse unserer Studie unterstrichen und eben gezeigt, dass dieses Gold wirklich nicht sauber ist.
Die Schweizer Goldraffinerie Metallor habe inzwischen versichert, kein Gold mehr von Minerales del Sur in Peru zu importieren. Wenn das wirklich stimme, sei das begrüßenswert, so Julia Büsser von der GfBV. Doch das Problem mit dem Gold aus illegalen Minen sei wesentlich komplexer.
Wir haben in unserem Bericht aufgezeigt, dass Gold in die Schweiz kommt aus Ländern, die eigentlich gar kein Gold produzieren. Und das wirft sehr große Fragezeichen auf. Uns nimmt es einfach Wunder, woher dann dieses Gold tatsächlich kommt. Weil der Verdacht da ist, dass wir über Drittländer Gold importieren aus Regionen, die eben problematisch sind.
Und genau das sollen die Importstatistiken der Goldraffinerien nun zeigen, so Julia Büsser. Die Schweizer Goldraffinerien ihrerseits haben nun 30 Tage Zeit, um den Entscheid der Zollverwaltung anzufechten. Ansonsten müssen sie ihre Lieferketten offenlegen. Mehr Transparenz in den Lieferketten forderte kürzlich auch der Bundesrat im Bericht «Goldhandel und Menschenrechte». Im Bericht wurde aber ebenso klar, dass der Bundesrat keine strengeren rechtlichen Bestimmungen will. Dass er die Einfuhr von problematischem Gold nicht verbieten will, sondern auf freiwillige Maßnahmen der Goldimporteure setzt. Das reiche sicher nicht, ist hingegen Julia Büsser von der GfBV überzeugt.
Es ist sicher nicht so, dass freiwillige Maßnahmen reichen. Fälle, wie die wir in unserem letzten Goldbericht aufgedeckt haben, haben das eindeutig gezeigt, dass die Raffinerien immer jeweils zu spät handeln, wenn sie überhaupt handeln. Es braucht ganz klar einen rechtlichen Rahmen, der eben schon vorhin greift und die Verantwortlichkeit der Firmen da besser kontrolliert.
Der Bundesrat allerdings will, wie erwähnt, nichts wissen von strengeren rechtlichen Bestimmungen. Im Bericht Goldhandel und Menschenrechte begründet er seine Zurückhaltung mit dem Konkurrenzdruck. Keines der im Goldgeschäft führenden Länder weltweit verpflichte seine Unternehmen zu melden, wie das importierte Gold produziert wurde. Darum wolle sich auch die Schweiz hier mit Vorschriften zurückhalten. Und weiter schreibt der Bundesrat, in Südafrika, in Indien und im Emirat Dubai sei es legal, Gold zu importieren, das aus menschenrechtswidriger Produktion stammt. Darum wolle auch die Schweiz dies nicht generell verbieten. Vielmehr vertraue man auf die freiwilligen Massnahmen der Schweizer Goldraffinerien.
Das war ein Bericht von Wilma Rall. Ja, und bevor es gleich weitergeht bei uns mit einem Talk über das Energiegesetz, hören wir Musik. Hier ist der australische Künstler Nick Murphy, auch bekannt als Chet Faker, mit seinem Track «Gold».
You gotta know, I'm feeling love, made of gold, I never loved another one, another you, it's gotta be, love, I said it, you gotta know, I'm feeling love, you gotta know. I said, I smell in the air is a dripping rose.
You look at me, you're the one for me.
Another soul to be my warden. Of anything there that's made of gold. A physical kiss is nothing without it. Close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. Before it's hardened, with the flick of the hair, it can make you old. Another hole to dig my soul in. I'll leave anything bare that keeps me sold. A physical kiss is nothing without it. And you close your eyes to see what it's done. The body that lies is built up on looking. It's all that remains before it's begun. You gotta know, I'm feeling love, made of gold, I'll never love another one, another you, it's gotta be, love, I said it.
Love.
Rabe Info.
Soll der Kanton Bern eine Vorreiterrolle spielen bei der Energiewende und beim Kampf gegen die Klimakatastrophe? Wie soll der Schritt weg von Öl und Gas passieren? Mit klaren Vorschriften oder vor allem auf freiwilliger Basis? An diesen Fragen scheiden sich die Geister. Für die einen ist das neue Berner Energiegesetz ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung. Die anderen betrachten dieses Gesetz als kontraproduktiv und bürokratisch. Michael Spahr hat die beiden Seiten zu uns ins Studio eingeladen.
Am 10. Februar stimmen wir im Kanton Bern über ein erneuertes Energiegesetz ab. Erneuert musste das bisherige Energiegesetz werden, damit die gesamtschweizerische Energiestrategie auch im Kanton Bern umgesetzt werden kann. Das neue Gesetz enthält konkrete Regeln, wie der Kanton Bern von fossilen Energieträgern wegkommen und erneuerbare Energie besser gefördert werden kann. Wir müssen im Februar darüber abstimmen, weil bürgerliche Politiker und Politikerinnen sowie diverse Wirtschaftsverbände das Referendum ergriffen haben. Einer von ihnen ist der FDP-Grossrat Adrian Haas. Er ist Direktor des Handels- und Industrievereins des Kantons Bern sowie Präsident des Hauseigentümerverbands Bern und Umgebung. Und er sitzt jetzt bei uns im Studio. Ebenfalls im Studio ist die SP-Grossrätin Cornelia Hässig-Vinzenz. Sie ist Vizepräsidentin des Hausvereins Bern-Mittelland, sitzt in der Bau-, Energie-, Verkehrs- und Raumplanungskommission des Grossen Rates, welche das Gesetz vorbereitet hat, und sagt Ja zum Energiegesetz. Unterstützt wird das Energiegesetz von sämtlichen linken und grünen Parteien, von der bürgerlichen Mitte sowie von Umweltorganisationen und Verbänden aus dem Gebäudehüllebereich. Zuerst möchte ich von Adrian Haas wissen, warum haben Sie und Ihre Kollegen und Kolleginnen überhaupt das Referendum gegen dieses neue Energiegesetz ergriffen?
Ja, weil das neue Energiegesetz viel zu weit geht. Der Kanton Bern hat ein modernes Energiegesetz schon heute. Die Energieverordnung wurde dann 2016 noch verschärft. Und jetzt will man quasi schon wieder eine Revision machen. Das bringt nur Unruhe. Und wenn man die Gesetze vergleicht innerhalb der Schweiz, sieht man, dass der Kanton Bern schon heute eines der schärfsten Energiegesetze hat und einmal ist genug und im Übrigen gibt es noch viele kontraproduktive Vorschriften, wie zum Beispiel, dass man, wenn man die Heizung im Winter ersetzen müsste, eine spezielle Bewilligung braucht und noch das Gebäude sanieren müsste gleichzeitig und das führt zu massiven Mehrkosten und führt eben auch dazu, dass die Hauseigentümer sich sagen, ja, dann warte ich relativ lange, ich flicke den alten, ineffizienten Brenner noch, ohne dass ich sanieren muss. Und insofern ist das Gesetz sogar kontraproduktiv, führt zu Mehrkosten, nicht nur für die Hauseigentümer, sondern auch die Mieter, weil dann eben wenn man dann massiv sanieren muss, werden diese Sanierungskosten dann auf die Mietzinse abgewälzt. Und es gibt Studien, die sagen, dass eben keine genügende Rückzahlung durch Senkung des Ölverbrauchs existiert, sondern es resultiert ein Saldo von Mehrkosten, wie gesagt, eben auch für die Mieter. Und darum sagen wir ganz klar Nein.
Cornelia Hässig, Vinzenz, kontraproduktiv, warum haben Sie dieses Gesetz denn beschlossen, wenn es am Schluss das Gegenteil bewirkt als das, was Sie eigentlich möchten?
Das Gesetz ist ganz sicher nicht kontraproduktiv. Was Herr Haas hier sagt, das ist einfach wirklich schwarz gemalt und hochgeschaukelt, um möglichst viele Gegnerschaft hinter sich zu scharen. Es ist ja auch interessant, dass da plötzlich der Hauseigentümerverband sich für Mieterinnen einsetzt, wo er sich bis anhin nicht sehr für Mieterinnen interessiert hat. Also das Gesetz ist absolut wichtig. Wir dürfen nicht vergessen, um was es eigentlich geht. Es steht heute schon im Energiegesetz ein Ziel, das wir erreichen müssen, und das müssen wir alle gemeinsam zusammen erreichen. Das ist eben den Wärmebedarf im Gebäudebereich zu senken und auch möglichst den verbleibenden Verbrauch dann mit Erneuerbaren zu decken. Und dieses Ziel müssen wir gemeinsam erreichen und für das sind eigentlich die zwei Kernpunkte wichtig und alles andere ist einfach so Geplänkel, um, wie ich gesagt habe, schon noch ein bisschen die Gegner zu mobilisieren. Es geht um Eigenstromerzeugung, das ist wichtig bei Neubauten und das zweite ist eben die Sanierung von den bestehenden ganz alten Gebäuden. Und da geht es im Kern darum, dass in den nächsten Jahren 28.000 Ölheizungen ersetzt werden müssen. Und es geht jetzt darum, dass wir die Weichen richtig stellen. Wenn wir die nicht heute stellen, wann dann? Wir wollen eben, dass diese 28.000 Ölheizungen nicht mehr mit Ölheizungen ersetzt werden. Und deshalb ist es wichtig, dass heute die Hauseigentümer merken und auch wissen, sie haben eine Verantwortung, sie müssen etwas tun. Und deshalb ist diese Bestimmungen, die jetzt da gemacht werden, diese zwei Kernbestimmungen, sehr wichtig. Und es ist für Hauseigentümer ja heute wirtschaftlich zu sanieren und über die Mieterinnen können wir gerne noch etwas sprechen, wenn Sie wollen, aber das ist für die Mieterinnen auch nur von Vorteil, wenn man die Häuser saniert.
Es ist ja ein längerfristiges Projekt. Es ist ja auch nicht so, dass man von heute auf morgen gleich alle Ölheizungen rausreißen muss. Wenn man das Gesetz mal so durchliest, hat man das Gefühl, da wurde schon ein ziemlicher Kompromiss geschmiedet, weil Ölheizungen werden nicht von einem Tag auf den anderen verboten. Es gibt Übergangsfristen, es gibt Sonderregelungen, wann sogar eine Ölheizung mit einer Ölheizung ersetzt werden kann. Adrian Haas, sind Sie einfach ein Fackelträger der Ölindustrie, der jetzt dafür kämpft, damit das Öl uns noch eine Weile länger erhalten bleibt?
Nein, es geht ja nicht um das. Die Ölheizungen für Neubauten werden schon heute nicht mehr viele gemacht. Das ist mir klar, das ist auch gut so. Da hat auch niemand etwas dagegen, was das die Problematik ist eben bei bestehenden Bauten. Da gibt es keine Übergangsregelung, wie Sie gesagt haben, sondern wenn Sie im Winter eine Ölheizung ersetzen möchten, also die ausgestiegen ist und ein älteres Gebäude haben, dann müssen Sie entweder die Gebäudehülle noch sanieren oder vollständig erneuerbare Energien verwenden. Das steht so im Gesetz und da muss ich Ihnen einfach sagen, ja, jetzt muss ich ein Bewilligungsverfahren durchlaufen, wenn ich friere, oder? Weil die Heizung nicht mehr geht. Das ist ein absoluter Blödsinn. Entspricht übrigens auch nicht den Mustervorschriften, die ja die Energiedirektoren einmal als Empfehlung an die Kantone gegeben haben. Das ist ja das Problem, dass dieses Energiegesetz geht weit über das hinaus, was die sogenannten Empfehlungen des Bundes oder der Energiedirektoren verlangen, oder? Und Frau Hässig hat vorhin gesagt, es sei alles andere quasi sei ein Geplänkel, aber es hat eben noch andere Bestimmungen, die auch bedeutungsvoll sind, oder? Man will immer sagen, man will die Vorschriften harmonisieren, also in jedem Kanton etwas Ähnliches machen. Und der Kanton Bern, er macht einen Alleingang, Punkt 1 und Punkt 2, er gibt noch den 346 Gemeinden die Kompetenz, noch abweichende Regelungen zu treffen. Und das führt einfach zu einer Rechtszersplitterung, zu einem Wildwuchs von Vorschriften. Und das ist letztlich auch für die Wirtschaft ist das schädlich. Es verteuert einfach alles.
Cornelia Hässig-Vinzenz, Sie schütteln den Kopf.
Ja, ich möchte etwas zu diesem, ja, sagen, dass im Winter gerade die Heizung aussteigt und dann muss man da zuerst ein riesiges Verfahren anstrengen und friert dann. Also erstens einmal ein Hausbesitzer, der wartet nicht bis, hoffentlich, ein Verantwortungsvoller, nicht bis die Heizung aussteigt. Wir warten ja auch nicht beim Auto, ich habe zwar keins, bis die Räder abfallen und überlegen uns dann, welches Modell wir nachher kaufen wollen. Das ist eben auch eine wichtige Botschaft. Die Hauseigentümer haben eine wichtige Funktion für die Energiestrategie. Wir haben ja diese angenommen und da geht es ja ganz klar, dass wir von den Fossilen wegkommen. Und das ist eigentlich das Hauptziel. Und das können wir nur erreichen, wenn alle das Bewusstsein haben. Und das heißt, sie müssen sich genug früh, jetzt geht es ja nur um die ältesten Gebäude, aber eigentlich sollte sich heute schon jeder Gedanken machen, was muss ich alles unternehmen, um eben irgendwann in den nächsten 2, 3, 5, 10 Jahren dann auf erneuerbare erneuerbar umsteigen zu können. Und da können sie nicht warten, bis im Winter dann sie auf dem Kalten sitzen. Das einmal zu dem. Und dann weicht man ja ab von dieser Bestimmung. Also der Kanton Bern ist ja glücklicherweise hier einmal führend. Und das haben wir ja Frau Barbara Egger zu verdanken, der Regierungsrätin. Und wir wollen das auch bleiben. Aber die anderen Kantone müssen nachziehen. Diese Mustervorschriften müssen umgesetzt werden. Da gibt es einen Spielraum, das ist klar. Aber diese Vorschrift ist ja auch ein Kompromiss. Also das heißt, sie können die Ölheizung ersetzen. Wenn sie jetzt unbedingt wollen, dann können sie diese ersetzen. Sie müssen etwas an ihrer Gebäudehülle machen. Sie können Sonnenkollektoren darauf installieren auf dem Dach. Sie können eine Wärmepumpenboiler in den Keller tun. Sie können Fenster ersetzen. Man kann sehr viel machen. Es geht ja darum, dass eben gerade diese alten Gebäude, dass hier etwas gemacht wird. Sonst können wir dieses Ziel, das heute schon im Energiegesetz steht, nicht erreichen. Und auf Freiwilligkeit kann man hier einfach nicht immer setzen. Es geht eigentlich um eine Weichenstellung. Und ich glaube, diese Diskussion ist von dem her auch, finde ich, eigentlich wichtig. Ich finde es gar nicht so schlecht, dass das Referendum ergriffen wird. Ich hoffe einfach, wir gewinnen es. Aber diese Diskussion finde ich sehr wertvoll, dass wir heute diskutieren, dass alle hören, wie wichtig eigentlich strategisch die Hausbesitzer sind und was wir hier zu tun haben. Und dass man hier dagegen ist, dass Gemeinden freiwillig, und sie müssen ja nicht weitergehen können, das erstaunt mich sehr von einer liberalen Partei.
Adrian Haas, Sie schütteln auch den Kopf, wenn Sie die Voten von Frau Hässig hören. Jetzt ist es ja offenbar so, dass dieses Gesetz, dass der Kanton Bern da ziemlich fortschrittlich ist, das würde ja auch heißen, kommt das Gesetz durch, dann muss mal eine Weile nichts mehr getan werden. Ist es nicht jetzt eigentlich eine Chance, dass man sich für dieses neue Energiegesetz im Moment einsetzt, das einführt und dann hat man mal eine Weile Ruhe und ist auf Kurs in der Energie- und Klimapolitik des Bundes?
Der Kanton Bern ist schon heute sehr eingriffsstark im Energiebereich und es braucht nicht noch zusätzliche Vorschriften. Auch die Gemeinden sind angesprochen worden. Ich halte es nicht für liberal, wenn man möglichst viele Vorschriften ermöglicht, sondern man soll möglichst unbürokratisch soll man vorgehen und jetzt nicht noch von Gemeinde zu Gemeinde dann noch abweichende beziehungsweise nochmals verschärfende Vorschriften erlassen. Und es gibt auch viele Unsicherheiten in diesem Gesetz. Du hast die Eigenstromerzeugung, die man machen muss beim Gebäude, angesprochen. Ja, es steht nirgends, wie viele Prozent, was und wie ich im Eigenstrombereich tätig sein muss. Da wird dann einfach auf irgendeine Verordnung verwiesen, die dann irgendein Beamter im Kanton kreiert oder verbricht, kann man auch sagen. Wir kaufen noch gerade die Katze im Sack und das kann es einfach nicht sein, sorry. Aber es braucht es nicht und es ist unnötig und der Eingriff für Hauseigentümer, aber auch für Mieter, die dann die Kosten tragen, ist einfach zu stark.
Darf ich da gerade entgegnen? Also das ist eine Verordnung entlässt erstens mal kein Beamter in einer Stube, sondern der Regierungsrat, der leistet diese Verordnung und der ist ja bürgerlich dominiert. Da müssen wir also nicht Angst haben, dass da irgendwelche fantasievollen Sachen da festgenagelt werden. Und diese Vorschriften sind eigentlich wirklich nicht Bürokratie, wie er da dauernd schreibt und ausruft, ein Bürokratiemonster. Das stimmt überhaupt nicht. Das Gesetz kommt daher auf drei schlanken Seiten und die Verordnung wird vielleicht 12 Möglichkeiten aufzeigen oder 15, wir haben das ja in der BAK gesehen, ungefähr wie es aussehen wird. Das ist leider nicht, wurde leider nicht vorher veröffentlicht, da kann ich auch nicht ändern. Das wird etwas Überschaubares werden und die Hausbesitzer sind ja heute schon mit ganz vielen Vorschriften konfrontiert und auch die Gemeinden. Eben. Und da muss man jetzt nicht das so hochspielen, wie wenn jetzt das Fass zum Überlaufen bringen würde. Der Kanton Bern ist eben nicht nur fortschrittlich bei den Vorschriften, sondern auch bei der Förderung von solchen Technologien. Und deshalb ist es ja auch im Kanton Bern im Moment, wer nicht heute saniert, der ist eigentlich, wie kann man sagen, nicht gerade blöd, aber das ist einfach zu seinem Nachteil. Man kriegt Förderbeiträge, man kann bei der Bank, kann man Umwelthypotheken abholen und das ist immer wirtschaftlich, wenn man das rechnet. Das Nein. ist überall und immer wirtschaftlich. Und das ist, gut, man kann, das ist Aussage gegen Aussage, Nein. aber das ist eigentlich ganz klar.
Adrian Haas, ein kurzes Schlusswort noch.
Also ich zitiere aus dem Bericht des Bundes, der sagt, energetische Sanierungen führen in den meisten Fällen zu einer Mehrbelastung für Mieter, auch unter Berücksichtigung der reduzierten Energiekosten. Punkt.
Ja, das ist, finde ich, ein gutes Schlusswort, weil ich kenne diese Studie, ich habe die auch speziell noch gelesen im Hinblick darauf, da er die immer zitiert. Das waren bei allen, von 9 von 10 Fällen waren das Totalsanierungen und da hat nicht die energetische Sanierung den Ausschlag gegeben, sondern das Renditestreben dieser Liegenschaften. Ich habe diese Studie gelesen. Aber ich glaube, ich möchte nicht das als Schlusswort für mein Votum haben. Ich möchte einfach sagen, ich finde, dass diese Revision ist eine nichts Wahnsinniges, das wir hier verlangen, ist eine wichtige Revision, ist eine Weichenstellung, damit wir die Energieziele des Bundes erreichen, unsere Energieziele vom Kanton, dass wir die Klimaveränderung verhindern können. Und das ist ein wichtiger Beitrag.
Das waren Cornelia Hassig-Vinzenz von der SP. Sie sagt Ja zum neuen Energiegesetz. Und auf der anderen Seite Adrian Haas von der FDP. Er sagt Nein. Zusätzliche Informationen zur Abstimmung über das neue Energiegesetz sowie weitere Pro- und Kontra-Argumente gibt es unter info.rabe.ch. Die kantonale Abstimmung findet in 2,5 Wochen am 10. Februar statt.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war das Rabe Info vom Dienstag, den 22. Januar. Auf unserer Webseite rabe.ch gibt's Podcasts aller Infosendungen zum Nachhören sowie Videos, Fotos und weiterführende Links. Das nächste aktuelle Rabe Info gibt's morgen wieder, wie immer um 11. Beigetragen zum heutigen Info haben Eva Rapp, Wilma Rall und Michael Spar. Am Mikrofon verabschiedet sich Kathrin Hiss. Merci, seid ihr dabei gewesen. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Tschüss zusammen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.